Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute melde ich mich von der Pioneer One vom Rhein. Gestern in Köln, heute schon in Düsseldorf. Und von hier aus starten wir, Sie und ich, gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. September.
You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist.
Die Welt dachte, dieser Mann ist passé mit all seinem Machismo und seinen Haut-drauf-Sprüchen, aber weit gefehlt. Amerika fängt gerade erst an, die Ära von Donald Trump aufzuarbeiten. Und das mit einer Story, die in den Vereinigten Staaten in diesen Tagen hohe Wellen schlägt. Protagonist in dieser Geschichte ist dieser Mann hier.
For any soldier, sailor, airman or marine and their family, your service mattered and it was not in vain.
Mark Milley ist der höchste Militär Amerikas. Offizieller Titel Chairman of the Joint Chief of Staff. Er wollte im Januar nach Trumps Abwahl und nach dem Sturm von dessen Anhängern auf das Kapitol einen von ihm, Milley, befürchteten Putsch aufhalten, zusammen mit der Generalität. Er, also Mark Milley, soll so ein neues Buch von Watergate-Enthüller Bob Woodward sich schützend vor den Staat gestellt haben, den eigentlich ja noch der im Amt befindliche Donald Trump zu repräsentieren hat. Aber Milley hielt Widerstand für seine Bürgerpflicht. Also rief er die Leiter aller militärischen Abteilungen, die nämlich an ihn zu berichten haben als Chairman, Heer, Marine, Luftwaffe, die Marines und die Küstenwache, in sein Büro, um sie zu erinnern, dass alle Befehle für den Einsatz von Atomwaffen, die aus dem Weißen Haus kommen, seiner Zustimmung bedürfen. Er schaute jedem General und auch der Admiralität in die Augen und zwang jeden zu sagen, dass er voll und ganz verstanden habe, was Milley gerade gesagt habe. Außerdem rief er auf eigene Faust in China an, schreibt Woodward, um das Reich der Mitte zu beruhigen, dass kein Krieg mit Amerika drohe. Die genauen Hintergründe dieser abenteuerlichen Geschichte, in Wahrheit ja eine Verschwörung gegen Donald Trump auf der Schlussgeraden seiner Präsidentschaft, die wahren Hintergründe dieser Geschichte kennt wie immer unser Washington-Korrespondent Peter Ross Range. Good morning, Peter.
Good morning, Gabor, from sunny Washington.
What a sensational story, Peter. Bob Woodward really knows how to attract his readers. What exactly did the military man?
Well, Gabor, it's hard to believe, but the top American general, Mark Milley, was so alarmed by Donald Trump's erratic behavior during his last weeks as president that he twice telephoned his Chinese counterpart. He wanted to assure China that no nuclear attack was planned on China, and he did it because U.S. intelligence showed the Chinese believed that Trump's bellicose statements during the election campaign proved that he might try to start a war to save his presidency. And just as alarming, General Milley took the extraordinary step of calling the top American commanders into his office. He reminded them that only the president could order a nuclear strike, but that he, General Milley, had to be directly involved in such a decision. Looking each officer in the eye, he forced each one to say that he fully understood what he, General Milley, had just said. In the end, of course, no attacks occurred, though the Chinese commander, General Li, remained especially rattled after the January 6th riot against the U.S. Capitol.
The whole thing, Peter, sounds like a coup by the military, if you're honest, right? Doesn't the man now have to go to court? What do you think?
Not a coup, but a kind of internal resistance. And it was by most of the military leadership, not just by General Milley. There was a widespread belief that Trump, in the final months, had become mentally unstable. Fear of extreme orders by Trump had started months earlier when protesters were tear-gassed in front of the White House. The generals thought a desperate Trump might try to misuse the military to provoke a crisis to stay in office. So even if General Milley's position was a kind of abrogation of presidential authority, he had full backing from people like House Speaker Nancy Pelosi and even the head of the CIA, Gina Haspel. So General Milley will not be going to court for this.
Did Donald Trump already react to that story?
Well, Trump has said he never wanted to start a war with China, but such claims have very low credibility coming from Trump. His style is to lash out with a nasty personal put-down of his critics, but this time he's been strangely silent about General Milley. Maybe he feels it's unwise to alienate the military just when he is trying to influence the 2022 midterm elections. After all, many of Trump's supporters identify strongly with the U.S. military.
Thank you, Peter, for your insights.
Thanks, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Werner Baumann ist der Vorstandschef der Bayer AG in Leverkusen und wir sprechen jetzt gleich über den Klimawandel und die Rolle Deutschlands dabei.
Ich glaube, wir sind gut beraten, beim Thema Klima und auch Transformation zu führen. Da bin ich also auch mit beispielsweise auch mit den Grünen durchaus einer Meinung. Und es ist nicht eine Frage, ob wir klimaneutral werden wollen, sondern es ist eine Frage, wie wir klimaneutral werden wollen.
Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin in New York, berichtet von guter Laune bei den Anlegern von Microsoft. Und Annette Weisbach, unsere Expertin aus Frankfurt am Main, hat Neuigkeiten aus der Automobilbranche. Außerdem, wir hören Armin Laschet und Olaf Scholz im Kreuzverhör von Kindern. Und wir freuen uns über Christus' letzte Installation, die nun anderthalb Jahre nach seinem Tod in Paris verwirklicht werden soll.
Ich bin jetzt kein Super-Öko geworden. Ich versuche das alles in Maßen zu machen. Also ich habe einen eigenen Brunnen, eine eigene Trinkwasserversorgung. Ich habe Warmwasser über Sonnenenergie. Ich habe hier ein kleines Kreislaufsystem im Garten. Also ich habe meinen eigenen organischen Dünger, den mein Pferd hier produziert und die Hühner. Ich ernte das, was ich essen möchte. Also was klimamäßig möglich ist in Deutschland, mache ich.
Das war Tagesschau-Sprecherin Judith Rackers mit ihrer Vision vom guten Leben auf dem Lande. Die Bayer AG steht ziemlich quer zu diesem Zeitgeist. Also genau da, wo es zieht. In einer Zeit, wo die meisten vom Landleben des Biobauern träumen und viele an die Homöopathie glauben, da wirkt ein integrierter Pharma- und Agrarkonzern wie eine Provokation. Werner Baumann ist das Gesicht dieser Provokation. Er führt eine Firma, die mit rund 100.000 Mitarbeitern in 83 Ländern produziert. Von Aspirin über Bepanthen bis hin zu Roundup, das umstrittene Pflanzenschutzmittel, gegen das über 100.000 Kläger in den USA vor Gericht zogen. Ich habe Werner Baumann, wo wir schon quasi an seinem Büro in Leverkusen vorbeifuhren, in Köln auf die Pioneer One eingeladen. Und wir haben gesprochen über den Klimawandel, über den Welthunger und über Monsanto natürlich auch. Die 45 Minuten unseres Gespräches gibt es am Samstag als Morning Briefing Sonderpodcast und jetzt als Dehnübung für den Kopf schon mal einige Ausschnitte. Einen schönen guten Morgen, Werner Baumann.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Herr Baumann, Sie sind ja eher ein leiser Mensch, kein Partylöwe und auch nicht das, was man an der Wall Street ein Master of the Universe nennt. Und dennoch sind Sie einer, wenn nicht der umstrittenste Manager im Land. Wie erklären Sie das?
Nun ja, wir haben sicherlich im Unternehmen eine ganze Menge Themen, die durchaus auch kontrovers diskutiert werden. Ob aus den richtigen Gründen oder nicht, sei mal dahingestellt. Und wenn man in einer Rolle ist, die letztendlich dem Unternehmen auch ein Gesicht gibt, und das bin ich nun mal in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender, dann gehört auch das dazu. Und solange wir davon überzeugt sind, die richtigen Dinge zu tun und solange auch ich persönlich davon überzeugt bin, hier auch etwas beitragen zu können, ist das nun mal Teil auch meiner Aufgabe und ich mache meine Aufgabe sehr gern.
Denn der Zeitgeist behandelt Pharmafirmen generell, Bayer im Besonderen, aber eben auch agroindustrielle Konzerne, Pestizidhersteller und Ähnliches derzeit nicht sehr freundlich. Lassen Sie uns die Themen der Reihe nach besprechen und vielleicht beim Klima beginnen. Sie haben, wie die meisten Unternehmen jetzt, eine würde ich sagen, mutige, man kann auch sagen, visionäre Erklärung abgegeben. Bis 2030 wollen sie hier in Deutschland CO2-neutral sein. Wie geht das eigentlich?
Nun, wir wollen weltweit bis 2030 CO2-neutral sein. Und das ist eigentlich der kleinere Teil unseres Commitments. Der größere Teil des Commitments ist, dass wir mit dem, was wir an Technologien und Innovationen haben, auch dazu beitragen wollen, dass unsere Kunden, insbesondere die Landwirte, also die Agrarwirtschaft, bei dem, was wir beitragen können, bis zu 30% ihrer CO2-Emissionen in der Landwirtschaft ebenfalls bis 2030 einsparen können. Und da ist natürlich der Hebel viel, viel größer als das, was wir weltweit mit unserem Unternehmen beitragen können. Und wenn wir sowas machen, machen wir es auch richtig. Das heißt, das ist in unseren Zielsystemen verankert, in den Vergütungssystemen verankert. Und wir haben auch intern eine Bepreisung von CO2 mit 100 Euro pro Tonne für jedes neue Projekt.
Viele Familienunternehmer sind besorgt darüber, dass wir es mit dem Klima übertreiben könnten, weil wir ein so kleines Land sind, zuständig für 1% der Weltbevölkerung, 2% der CO2-Emissionen und gleichzeitig uns zu einer Art Musterstaat mit den entsprechenden Kosten entwickeln. Wie denken Sie darüber, über diese isolierte, zum Teil jedenfalls isolierte Betrachtung unseres Landes beim Thema Klima?
Ich glaube, wir sind gut beraten, beim Thema Klima und auch Transformation zu führen. Da bin ich also auch mit beispielsweise auch mit den Grünen durchaus einer Meinung. Und es ist nicht eine Frage, ob wir klimaneutral werden wollen, sondern es ist eine Frage, wie wir klimaneutral werden wollen und wie wir das so tun, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland, auch Europa, gestärkt werden und nicht geschwächt werden. Wenn es darum geht, wie das jetzt genau gehen soll, ist natürlich dann immer eine Frage, in welcher Industrie ist man unterwegs, wie schnell kann man tatsächlich umstellen und was kann man auch beitragen, um gegebenenfalls über den eigenen CO2-Footprint hinaus tatsächlich netto zu einer erheblichen Reduzierung der Klimagase beizutragen. Ich denke, das kommt wieder auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. Es ist immer eine Frage der Entwicklung der entsprechenden Technologien und dann über diese Innovationen, diese innovativen Lösungen auch in einem Markt, der sich ja auch weiterentwickeln wird, eine möglichst starke Position zu übernehmen. Und wir tun das in vielen Bereichen, insbesondere im Agrarbereich, und wollen daraus ehrlich gesagt auch ein Geschäft machen. Ja? Wir wollen das Richtige tun für das Klima und den Klimaschutz und gleichzeitig natürlich als Unternehmen erfolgreich wirtschaften und agieren. Und ich denke, wir haben die entsprechenden Technologien, die wir dazu brauchen im Hause. Und damit komme ich nochmal auf Europa zurück. Europa verengt sich unnötigerweise auf bestimmte Technologien, während andere Technologien abgelehnt werden, die nicht dazu führen werden, dass Europa die Führungsrolle, die es eigentlich einnehmen könnte, tatsächlich auch einnehmen kann.
Für viele bei Greenpeace oder auch bei den Grünen sind Sie eher auf der gegenüberliegenden Seite, ich will nicht sagen auf der feindlichen Linie anzusiedeln, aber jedenfalls mit dem Agrargeschäft und damit auch mit der Intensivierung der Landwirtschaft, mit der Sie ja identifiziert werden, eher auf der Verursacherseite von Klimawandeln. Was erwidern Sie denen, die sagen, dass die Intensivierung von Landwirtschaft mit allem, was es bedeutet für die Böden, die Verkarstung, aber möglicherweise auch den Artenschutz und die Artenvielfalt, was sagen Sie denen, die Sie auf die Anklagebank setzen?
Das Erste, was ich sage, ist, wir sollten einen offenen und vor allen Dingen ehrlichen Dialog führen und diesen Dialog nicht aus dogmatischen Positionen heraus bestreiten. Und ich gebe Ihnen einige ganz konkrete Beispiele dafür. Vor 2-3 Dekaden wurde behauptet, dass gentechnisch modifiziertes Saatgut gefährlich ist und eigentlich Teufelszeug. Sie kennen alle den Begriff Frankenfood und diese Dinge, die seinerzeit dann auch das beschrieben haben.
Und zum Abwandern dieser Art Produktion oder Forschung aus Deutschland.
Letztendlich dazu geführt haben, dass die grüne Biotechnologie, obwohl viele der Basisinnovationen aus Deutschland und Europa kamen, heute sehr, sehr erfolgreich, vor allen Dingen in Nordamerika eingesetzt werden. Das hat aber auch dramatische Konsequenzen für viele Kinder gehabt, die in den letzten 20 Jahren unnötigerweise erblindet sind, weil Greenpeace hiermit eine Kampagne geführt hat und auch diese Position wider besseren Wissens über die Jahrzehnte verteidigt hat. Konkret geht es um ein Beispiel, das Ihnen möglicherweise bekannt ist, den sogenannten Golden Rice, bei dem Reis als Grundnahrungsmittel mit einem wichtigen Vitamin und Beta-Carotin angereichert wurde, über gentechnische Modifizierung und damit Kindern mit Mangelernährung über den Reis letztendlich dieses ganz wichtige Vitamin und als Nahrungsergänzungsmittel über den Reis letztendlich zuzuführen, um damit das Risiko zu erblinden, zu reduzieren.
Ich meine, der goldene Reis ist ja die Symboldebatte sozusagen. Die einen sagen, baut doch einfach mehr an, damit die Leute was zu essen haben. Die Erfinder des goldenen Reises sagen, es ist der falsche Reis. Er muss angereichert werden um Nährstoffe. Es reicht nicht nur, den Bauch voll zu haben, sondern man braucht die Stoffe, damit man eben nicht erblindet oder erschwächt generell den Körper. Und insofern sei hier die grüne Gentechnologie, die grüne Biotechnologie gefragt, die diesen Reis werthaltiger, nährstoffreicher gemacht hat. Aber er hat sich nicht durchgesetzt.
Natürlich gibt es dann, wenn zunächst mal eine solche Position eingenommen wird, die mit viel Kampagnengeldern von Leuten, die manchmal gar nicht so genau wissen, was sie unterstützen, dann auch in der breiten Öffentlichkeit mehr oder weniger zum Basiswissen auf einmal gehört, macht es der Politik schwer, dann auch entsprechend dagegen wieder anzuregulieren.
Aber Sie sagen, es war in diesem Fall ein Fehler und es hätten Millionen Menschen vor Blindheit bewahrt werden können.
Ich glaube, dass auch Greenpeace dem heute zustimmen würde. Also auch da ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir sehen natürlich auch in vielen Ländern, dass inzwischen ein Umdenken stattgefunden hat. Und beispielsweise in den letzten Jahren in Ländern wie Australien, Neuseeland, auch einigen weiteren Ländern in Asien, diese Technologie und dieser Reis inzwischen zugelassen ist, weil er halt wahnsinnige Vorteile hat in der Vermeidung von Mangelernährung. Auf der anderen Seite, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, ist es natürlich auch für uns als Industrie wichtig, nicht auf unserer Seite in bestimmten Dogmen zu argumentieren. Dazu gehört auch, dass es unterschiedliche Arten von Landwirtschaft gibt, die man betreiben kann, die letztendlich auch ihre jeweilige Daseinsberechtigung haben. Ob das der biologische Anbau ist oder der industrielle Anbau. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, man sollte das eine gegen das andere ersetzen. Ich bin der Meinung, man sollte alle diese Anbauarten zulassen, weil sie jede für sich auch bestimmte Zwecke erfüllen und das offensichtlich ganz gut tun.
Wir haben ja heute immer noch Hungertote, auch wenn das Thema von den ersten Seiten der Zeitung verschwunden ist. Ich habe mir die Zahl 24.000 am Tag gemerkt. Ist das eine Zahl, die Sie auch kennen von UNICEF? 24.000 Hungertote pro Tag?
Das ist eine Zahl, die ich auch kenne. Und es gibt, glaube ich, in Deutschland in einigen Bereichen noch eine gewisse Borniertheit. Wenn in vielen Bereichen behauptet wird, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben. In Deutschland leben 80 Millionen Menschen. Etwas über 80 Millionen. In einem sehr, sehr gut organisierten Staat, der Wohlstand hat, bei dem es auch Leuten, die sozial schwächer sind, immer ermöglicht wird, ein vernünftiges Leben zu führen. Nicht unbedingt das, was man haben möchte, aber man leidet keinen Hunger. Man hat auch ein gewisses Sozialleben, das einem ermöglicht wird. Das ist in vielen Ländern dieser Welt nicht der Fall. Und wir unterhalten uns heute darüber, dass jeden Tag über 800 Millionen Menschen, und die Zahl ist im letzten Jahr gestiegen, hungrig zu Bett gehen. Das sind 10% der Weltbevölkerung.
10% der Weltbevölkerung, die weniger Kalorien zu sich nehmen, als ihr Körper zum Weiterexistieren bräuchte.
Ganz genau. Ja, oder die halt unter Mangelernährung leiden mit den entsprechenden Gesundheitsfolgen. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen und Obacht geben, dass wir nicht aus der Position einer Wohlstandsgesellschaft argumentieren, sondern immer auch im Auge haben, was wir eigentlich in der Welt brauchen, bei Menschen, denen es nicht so gut geht, um ihnen ein auch vernünftiges und auch würdiges Leben zu ermöglichen. Und dazu gehört natürlich erstmal auch das erste Grundbedürfnis, dass ich mich ausreichend und ausreichend gut ernähren kann.
Welche Rolle spielt in Ihrer vielleicht auch persönlich-ethischen Orientierung das Wort Verzicht, das ja viele in diesem Zusammenhang, der Mensch schießt über seine Möglichkeiten hinaus. Und was erwidern Sie denen, die sagen, immer mehr, wie beim kleinen Hevelmann, das wird nicht die Lösung sein, sondern wir müssen auch einen Schritt von uns selber zurücktreten?
Verzicht selektiv wird bestimmte Beiträge leisten können. Ich glaube nicht, dass eine verzichtsorientierte Politik, eine verbotsorientierte Politik oder die Hoffnung darauf, dass die Menschheit ihre Probleme durch Selbstkasteiung löst, letztendlich die Lösung sein wird. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Verzicht fängt mit der Diät an und die meisten, die mal eine Diät gemacht haben, wissen, dass die meisten Leute das nicht allzu lange durchhalten, weil halt, sag mal, das Fleisch schwach ist, ja, und man dann doch seinen Wünschen und Bedürfnissen nachgibt, anstatt sich weiter in Verzicht zu üben. Also ich glaube nicht, dass der Verzichtsansatz wirklich erfolgsversprechend ist. Ich glaube, wozu wir kommen müssen, ist, bewusster zu konsumieren, auch unsere Konsumveränderungen. Da hilft natürlich auch die Regulierung und auch die Entwicklung neuer Produkte, die die Leute haben wollen. Stichwort Elektromobilität. Dass wir über diesen Weg eines verändernden Konsums, auch eines verändernden Konsumversprechens, eher in Richtung des gewünschten Verhaltens und damit auch einer nachhaltigeren Gesellschaft insgesamt kommen werden.
Also der Staat, Sie haben ja gesagt, Regulierung kann ja auch positiv wirken. Der Staat hat schon eine Aufgabe.
Der Staat hat selbstverständlich eine Aufgabe. Der Staat setzt die Leitplanken und die Akteure der Zivilgesellschaft, Unternehmen auf der einen Seite, Verbraucher auf der anderen Seite, werden sich dann innerhalb dieses Regulierungsrahmens neu aufstellen, arrangieren und dann hoffentlich auch zufrieden sein mit dem, was auf der einen Seite produziert und auf der anderen Seite nachgefragt wird.
Und natürlich haben wir auch über Monsanto gesprochen, wie erwähnt, jene Firma, die Bayer für, Achtung festhalten, 63 Milliarden Dollar gekauft hat und auf die durch die Glyphosat-Klagen nochmal ungeplanterweise 15 Milliarden Dollar obendrauf kamen. Bisher.
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie man sieht. Es ist ein Geschäftsrisiko, das seinerzeit bewertet wurde, in der Eintrittswahrscheinlichkeit anders, als es jetzt de facto gekommen ist. Aber es belastet natürlich das Unternehmen heute, das ist richtig.
Warum Werner Baumann bzw. Bayer jetzt vor dem amerikanischen Supreme Court klagt, das alles auch am Samstag im Sonderpodcast. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man heute erfreulich auf den Softwarekonzern Microsoft. Warum das so ist, das weiß meine Kollegin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, es gibt gute Nachrichten für Microsoft-Anleger, aber welche sind das?
Also es gibt zwei Schritte oder zwei Gründe, die die Aktie attraktiver machen. Auf der einen Seite haben sie die Dividende erhöht, die neue vierteljährliche Dividende. Von 62 Cent pro Aktie ist um 6 Cent oder 11% höher als im letzten Quartal. Und sie haben ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt in Höhe von bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Und dieses Programm hat kein Ablaufdatum. Es kann jederzeit natürlich gestoppt werden, aber erst einmal ist es eben in dieser Höhe angesetzt. Und das finanzieren sie durch ihren großen Bestand 130 Milliarden Dollar an Cash-Reserven und das nutzen sie eben in der Regel, um Akquisitionen zu finanzieren und eben auch, um die Dividende und Share-Buybacks anzukurbeln. Das sind Nachrichten, die den Anlegern natürlich gefallen. Die Aktie ist gestern angeklettert um 2%.
Vielen Dank, Sophie, für diesen Einblick. Wir schalten jetzt direkt rüber zu meiner Kollegin Annette Weißbach nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Heute werden die neuen Autozulassungszahlen für Deutschland veröffentlicht. Auf der IAA gab es ja nur Elektroautos zu sehen. Aber wie sieht's denn in der Wirklichkeit, also auf unseren Straßen aus?
Ja, wir bekommen heute Zahlen für die Autoneuzulassung für ganz Europa und natürlich damit auch für Deutschland. Das ist der größte Automarkt in Europa. Es wird sich wahrscheinlich genauso wie in den letzten Monaten abzeichnen, dass vor allem Elektrofahrzeuge und auch Hybride deutlich mehr nachgefragt werden und hier große Wachstumsraten zu verzeichnen sind. Auf der anderen Seite Verbrenner und Benziner werden immer weniger neu zugelassen. Allerdings Marktanteile, da dominiert natürlich noch das ganz klassische Verbrennersystem als Motorisierung und hier können die Elektro- und die Hybriden nur ganz langsam größere Marktanteile gewinnen.
Annette, ich habe mir mal BMW genauer angeschaut. Der Autobauer verzeichnete ja im zweiten Quartal diesen Jahres einen Betriebsgewinn vor Steuern von knapp 6 Milliarden und trotzdem ist die Aktie weiterhin verhältnismäßig sehr, sehr günstig. Woran liegt das?
Die BMW-Aktie ist ein Kuriosum. Die hat um 15% nachgelassen in den letzten drei Monaten, obwohl sich der Nettogewinn vervielfacht hat auf 7,6 Milliarden Euro. Allerdings haben viele, naja, Analysten und Investoren Sorge, was die Zukunft anbelangt. Denn BMW hat auch deutlich schon gewarnt, dass die nächsten Monate vielleicht nicht so rosig werden könnten aufgrund der Knappheit von Halbleitern und natürlich auch der höheren Rohstoffpreise. Das könnte die Margen dann deutlich belasten. Das könnte eine Erklärung sein für die doch sehr günstige Bewertung der BMW-Aktie.
Danke, Annette. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, Gabor. Dir auch einen schönen Tag.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, das scheinbar harmlose Kinderfragen. Die beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Armin Laschet ziemlich durcheinander gebracht haben. In der ProSieben-Show Late Night Berlin durften Pauline und Romeo, beide 11 Jahre alt, ihre Fragen an Scholz und Laschet stellen. Zugegeben, die beiden Kinder erschienen sehr, sehr gut vorbereitet, womit wohl weder der eine noch der andere Kandidat gerechnet hatten. Nach einer kurzen Aufwärmphase ging es direkt zur Sache. So wurde Scholz zu ertrinkenden Kindern im Mittelmeer befragt. Und natürlich auch zu Wirecard.
Meine Mutter hat Wirecard-Aktien gekauft. Die sind jetzt alle nichts mehr wert.
Scholz irritiert, aber er kann sich nach kurzer Zeit fangen.
Wirecard ist ein Unternehmen gewesen, das eine bestimmte Technik beherrscht hat, wie man bargeldlos bezahlen kann zum Beispiel. Aber die haben, wie wir heute wissen, große Umsätze erfunden, also Einnahmen, die sie gar nicht hatten.
Hieß die Technik Betrug?
Nee, die Technik hieß nicht Betrug, das war eigentlich IT. Aber das, was sie gemacht haben, das war Betrug. Und deshalb sitzen ja einige schon jetzt im Gefängnis. Und da wird auch noch sehr hart dran gearbeitet, das alles aufzuklären. Und
konntest du das verhindern oder warum?
Nein, das haben die zuständigen Behörden nicht verhindern können, weil sie das nicht richtig rausgekriegt haben. Und als wir gesehen haben, was für ein schlimmer, großer Betrug da passiert ist, haben wir uns das alles angeguckt.
Bist du Finanzminister?
Ja, ich bin Finanzminister.
Aber warum haben Sie nichts gemacht?
Wir haben was gemacht. Wir haben uns dann genau angeguckt, was ist da passiert und haben jetzt die ganzen Gesetze geändert, sodass man eine größere Chance hat, das aufzuklären und sowas rauszukriegen, wenn es passiert.
Das Geld ist aber weg, oder?
Viel von dem Geld ist wahrscheinlich nicht mehr da.
Laschet ging es nicht besser. Die Kinder, womöglich aufmunitioniert von ihren engagierten Eltern, nutzten das taufrische Urteil des Kölner Gerichts zum Hambacher Forst, um hier nochmal kritisch nachzufassen.
Haben Sie Polizei geschickt, um Menschen aus Wohnhäusern zu vertreiben?
Laschet flunkert und behauptet, er habe gar keine Polizei geschickt, um die Menschen von den Bäumen holen zu lassen.
Nein. Menschen, also man darf eigentlich im Wald keine Häuser bauen.
Und weil Pauline und Romeo nicht zufrieden sind mit der Antwort, fragen sie eben nochmal nach.
Aber das war gegen das Gesetz, oder?
Nein, es hat ein Gericht gesagt, war das die richtige Begründung, konnte man das so machen? Und das muss jetzt nochmal überprüft werden.
Aber das Gericht hat das gesagt, oder?
Das Gericht hat das gesagt, aber es gibt jetzt nochmal ein Obergericht und die müssen das sich jetzt nochmal angucken.
Richtig genervt ist der NRW-Ministerpräsident spätestens dann, als er von Romeo auf den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten und CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen angesprochen wird.
Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter?
Laschet, genervt und ungläubig, warum ein 11-Jähriger Maaßen überhaupt kennt.
Kennst du den?
Ja.
Warum ist das ein Rechter?
Frage ich Sie.
Ja, wenn du mir fragst, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter, musst du ja wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist oder was der Schlimmes gemacht hat.
Aber was ist gut an ihm?
Warum soll an ihm was gut sein? Ich mach doch jetzt hier wir wollen doch miteinander plaudern. Wir machen doch keine Werbeveranstaltung für Herrn Maaßen, den du gar nicht kennst. Aber
er soll doch in den Bundestag.
Ja, aber das entscheiden noch mal die Menschen, die ihn da wählen müssen. Ich bin in Aachen und ich wähle in Aachen.
Die Zündschnur ist jetzt richtig kurz und Laschet möchte jetzt nur noch Leine ziehen.
So, habt ihr noch Fragen?
Und natürlich hatten die beiden noch Fragen. Durch Kindermund wird Wahrheit kund. Fazit, unterschätze niemals die kritischen Fragen von neugierigen Kindern und ihren hyperengagierten Eltern.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die neueste Verhüllung des Künstlers Christo wohl das letzte Werk von ihm sein wird, das wir jemals zu sehen bekommen. Schon Anfang der 60er Jahre planten Christo und seine Frau Jean-Claude die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris. In einem ZDF-Interview erzählte der Künstler, wie er überhaupt auf diese Idee kam.
Als ich zum ersten Mal in Paris ankam, hat mir jemand einen Chambre de Bonne verschafft, ein Dienstmädchenzimmer, in der Nähe der Champs-Élysées. Ich hatte den Triumphbogen ständig vor Augen, er war nur ein paar Blocks entfernt von meinem Haus.
Allerdings kümmerte er sich nie um die notwendigen Zulassungen bis 2017. Zusammen mit seinem Neffen Wladimir Javatschew, der auch schon bei der Verhüllung des Reichstages in Berlin, das war 1995, mit dabei war, arbeitete er bis zu seinem Tode an dem Projekt. Kurz vor dem Ableben erzählt Christo dann in einem Interview, vor welchen Herausforderungen sie stehen.
Die größte Herausforderung an einem solchen urbanen Projekt ist, dass wir nicht wie bei anderen Projekten viel Platz haben, sondern wir sind in einer riesigen Stadt, wo viel drumherum passiert.
Nach seinem Tod kümmert sich jetzt Javatschew alleine um das Projekt. Ihm ist es ein Anliegen, dass es genauso umgesetzt wird, wie es Christo in seinen detailreichen Skizzen festgehalten hat.
Wenn er jetzt hier an meiner Stelle wäre, würde er aufgeregt rumschreien und ich hoffe, am Ende würde er sagen, es sieht aus wie auf den Zeichnungen. Dann haben wir einen guten Job gemacht.
25.000 Quadratmeter Stoff sind nötig, um den Pariser Arc de Triomphe zu verhüllen. Pariser Bürger und viele Touristen staunen schon über diese gigantische Installation. Wir lernen. Christo ist nicht tot, nur weg. Er lebt in seinem Werk. Ich wünsche Ihnen einen kreativen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Sweet deceit comes calm.